Liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der war, der ist und der kommt, Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Advent, Adventsmarkt in Gnadenthal, Begegnung im Advent, ja, alle Jahre wieder. Eine heilige Zeit, eine Zeit, aufeinander zuzugehen und einander anzunehmen. Ob das die Kanzlerin geleitet hat, bei ihrem programmatischen Satz auf dem Parteitag in Hamburg, zusammenführen und zusammenführen? Einige haben Zweifel, dass sie gelingen kann, diese Vision. Vorhin hat uns Sebastian Stenzel auch so eine Vision vorgelesen. Und auch wenn das ja ein alttestamentlicher Text war, wir Christen sind es dieser Welt schuldig, ihr diese Vision, diese Schau von einem sinnerfüllten Leben und die Botschaft von Gottes neuer Welt weiterzugeben. In der Bibel gibt es ja jede Menge solcher fast traumhaft klingender Texte, aber immer sind sie verbunden mit einem Ruf zur Umkehr. Diese Umkehr holt die Träume aus dem Bereich des Fantastischen in die Wirklichkeit und verleiht der Hoffnung plötzlich ein Fundament. Diese Mischung aus Visionen und Rufen zur Umkehr verleiht aber der Adventszeit einen gewissen Ernst, eine gewisse Strenge. Adventszeit ist von Anfang an eine Zeit der Buße gewesen. In der Politik gibt es Fundis und Realos, konservative und moderne Liberale, und so hat auch mal ein pragmatischer Kanzler, aber einer von der anderen Partei, empfohlen, dass wer Visionen hat, zum Arzt gehen solle. Ich sehe das anders. Als Christen haben wir immer eine Pflicht zur Erinnerung. Ohne die biblischen Visionen von Gerechtigkeit und Frieden und dem Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, überlassen wir die Welt denen, die sich mit dem Zustand der Welt zufrieden geben, die nicht umkehren wollen, obwohl sie eine Mitschuld tragen an Ausbeutung, an Krieg und Unterdrückung, an Umweltschäden durch Festhalten an Fehlentscheidungen und bestenfalls Gedankenlosigkeit. Die Gegenwart kann aber eher, als uns lieb ist, zum Albtraum werden. Darum ist es gut, dass wir heute mit dem Predigttext einer Vision aus dem Prophetenbuch Jesaja begegnen. Einem Lied, das vor 2500 Jahren als Zeichen leuchtender Hoffnung in dunkler Zeit gesungen wurde. Macht erschlaffte Hände wieder stark, und wankende Knie macht wieder fest. Sagt denen, deren Herz bestürzt ist, seid stark. Habt keine Angst, seht doch, euer Gott. Rache kommt als Gottes Tat. Gott selbst wird kommen und euch befreien. Wir haben es gehört, dieses tolle Bild, da öffnen sich die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben tun sich auf. Dann werden die Lahmen wie Hirsche springen, die Zunge der Stummen wird jubeln, denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Bäche in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich, hast vorhin gelesen, zum Teppich, aber auch ein schönes Bild, und dürstendes, naja, es gibt verschiedene Übersetzungen für diesen Sand. Und dürstendes Land wird zu Wasserquellen. An der Stätte, wo Schakale lagern, wird ein Ort für Rohr und Schilf sein. Dort wird es eine Bahn, einen Weg geben. Weg der Heiligung wird er genannt werden. Keine Unreinen werden ihn betreten. Er gehört denen, die auf ihm gehen, und auch Unkundige werden sich dort nicht verlaufen. Kein Löwe wird dort sein, kein reißendes Tier wird ihn betreten, es wird dort nicht zu finden sein. Die Erlösten werden ihn gehen. Die vom Herrn Freigekauften kehren zurück. Sie kommen zum Zion unter Jubel, Freude für immer auf ihren Gesichtern. Jauchzen und Freude werden sie einholen. Und entfliehen werden Kummer und Seufzen. Vor 10 Jahren wurde Barack Obama durch 2 Schlagworte weltbekannt. Change und Yes, we can. Genau. So ein Change wird hier besungen. Eine große Wende, ein Loblied auf die Umkehr. Aus jeder Zeile spricht die Hoffnungskraft des Glaubens, obwohl auch von Gott der Rache und der Vergeltung die Rede ist. Rache kommt als Gottes Tat. Gott selbst wird kommen und euch befreien. Das mit der Rache klingt immer so ein bisschen befremdlich, aber Hoffnung auf Veränderung, Rettung der Unterdrückten bedeuten immer wieder, dass die Herrschenden von heute durch Gottes Eingreifen auf die Verliererseite von morgen geraten. Wie gut, dass bei diesen Veränderungen die Vergeltung allein die Sache Gottes ist und deshalb die Hoffenden von heute nicht zu den Unterdrückern von morgen werden, wie wir das von vielen noch so gut gemeinten Revolutionen aller Zeiten gesehen haben. Die kraftvollen Bilder des Liedes gewinnen schnell die Umrisse der heutigen Wirklichkeit, vor allem wenn wir sie auf das Land projizieren, aus dem sie stammen, aus Israel. Doch nicht nur dort erhoffen sich die Menschen für den längst ausstehenden Friedensprozess die Stärkung der erschlafften Hände und neues Leben in den verödeten, besetzten Gebieten der Palästinenser. Auch in Syrien, dem Irak, im Sudan, den russisch besetzten Teilen der Ukraine und der Westsahara sehnen sich die Menschen danach, die grausamen Kriegsbilder eintauschen zu können gegen die Visionen vom Frieden. Was muss das für die Menschen bedeutet haben, wenn der Prophet singt, der glühende Sand wird zum Teich und dürstendes Land zu Wasserquellen. An der Stätte, wo Schakale lagern, wird ein Ort für Rohr und Schiff sein. Haben wir eine in Worte gefasste Fata Morgana hier vor uns? Nein, Jesus sieht eine neue Wirklichkeit. Statt Gewalt und Vernichtung wird eine ökologisch befriedete Welt Zusammenleben und Lebenslust für Mensch und Tier bieten. Da können Menschen wieder ihre Hoffnung ausleben. Die selbstverschuldeten Sackgassen werden freigekämpft. Entfliehen werden Kummer und Seufzen. Da werden reale Gefahren erwähnt, die es nicht mehr geben wird. Kein Löwe wird dort sein, kein reißendes Tier wird den Lebensweg betreten. Für uns in der Löwen- und Schakalfreien Zone sind das Symbole der Todesmächte, in deren Krallen sich die Menschen unentrinnbar gefangen sahen. Diese Tiere werden dort nicht zu sehen sein. Für die Menschen in der babylonischen Verbannung, an die sich Jesaja hier wendet, war eine Wende der Dinge zu ihren Lebzeiten nicht absehbar. Natürlich herbeigesehnt, aber völlig unrealistisch. Sie waren von Ungläubigen, von fremden Feinden beherrscht, ihre eigenen Identität beraubt und in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Wir müssen uns das mal vorstellen. Das Lied wurde vom Propheten in eine dunkle, trostlose Zeit hineingesungen. Da führt die Vision aus Jesaja 35 durch eine blühende Wüste. Eine Wüste, die jetzt Träumenden auf dem erzwungenen Weg in die Fremde durchquert haben. Doch es war da keine blühende, keine wasserreiche Landschaft. Der Weg der Deportation war lang und mühsam, zu Fuß, durch Staub und Sand, unter ständiger Bewachung. Jeder Schritt hat sie von dem Ort, der einmal Sinn für ihre Volksgemeinschaft geboten hat, entfernt. Jeder Schritt weiter verstärkte die Zerstörung. Es gibt diesen Ort so nicht mehr. Mit den Mauern sind nicht nur die Gebäude zerstört, sondern auch das, was religiöse, politische und persönliche Identität vermittelt hat. Die Bilder der grünen Wüste sind die totale Umkehr dessen, was diese Menschen hinter sich haben. Eine Landschaft ohne Wasser, ohne Weg, glühenden Sand, der die Füße verbrennt, wilde Tiere, eine endlose Landschaft, die die Menschen, die sie betreten, aufs Äußerste gefährdet. Da waren ganz andere Lieder als Lobgesänge angesagt. Sie mögen etwa so geklungen haben: Sag mir, wo die Blumen sind. Na, so ähnlich. Das Land ist eine trockene Wüste. Dürres Gras überzieht die Steppe, die Herrlichkeit des Herrn hat sich verzogen. Und die Pracht unseres Gottes hat sich verflüchtigt ins Nirgendwo. Die wankenden Knie versagen den Dienst. Die kraftlosen Hände bleiben schlaff. Kummer und Seufzen beherrschen den Alltag. Frohsinn und Freude haben sich verflüchtigt. Wenn ich mich und euch hier so anschaue, auf den ersten Blick hat das mit unserer Situation überhaupt nichts zu tun. Eigentlich geht es mir gut, fast unheimlich. Aber wenn ich mir Rechenschaft gebe über meine Hoffnungen, Berufungen und Visionen, da kenne ich das auch. Meine durch Frust und Enttäuschung kraftlose Körpersprache, müde Hände, Antriebslosigkeit. Hören wir nicht immer in der Komplett, unserem Gebet zur Nacht, den aufrüttelnden Satz: Euer Widersacher geht wie ein brüllender Löwe umher? Wer oder was ist mein Löwe, der mich verschlingen will? Wir stehen vor den Folgen mehrerer Katastrophen. Wir erleben sogar in Deutschland zunehmenden Hass und Terror. Da breitet sich trotz 60 Jahren Brot für die Welt der Hunger weltweit weiter aus. Da ächzt und stöhnt die Schöpfung Gottes und übt auf ihre Art und Weise eine Art Rache. Was macht das mit uns, wenn wir sehen, dass in unserer Gesellschaft die Maßlosigkeit wuchert und Eigennutz, Luxus und das private Glück zum letzten Lebensprinzip erhoben werden, es gleichzeitig aber an sozialer Stärke und Solidarität fehlt, um Armutsstrukturen aufzubrechen? Haben wir in unserem Land unser Vertrauen auf unsere Freiheit und die bürgerlich stabile Sicherheit unserer Leitkultur nicht vielleicht mit dem Götzendienst für die Löwen, Aasgeier und Heuschrecken unserer Tage verbandelt? Sollten wir nicht besser den prophetischen Bildern Konturen der Wirklichkeit geben, die Gott für uns Menschen bereithält? Viele von uns werden die endlose Wüste der Verlassenheit und Finsternis der Einsamkeit kennen, in der die kommenden Festtage eher zur Durststrecke werden als zu einer Oase am Weg des Lebens. Nach Weihnachten werden wir wieder über die Zahlen erschrecken, wie viele Menschen in Zeiten wie diesen nicht mehr weiterleben wollten. Auch der Prophet kennt Verlassenheit, Trostlosigkeit, Schuld. Jesaja, der so hoffnungsvoll singen kann, verschließt seine Augen nicht vor der Härte der Gegenwart. Deutlich sind seine Worte, die im Kapitel vor unserem Text stehen. Das Land ist für Generationen verödet, nie mehr zieht jemand hindurch. Der Herr spannt die Messschnur darüber, öde. Er legt das Senkblei an, Leere. Aber dann rafft sich der Prophet auf, beginnt mitten in der Öde, umgeben von Leere, sein neues Lied für die verzagte Gemeinde, ein Trostlied in der Wüste für das versprengte Volk und auch für uns hier heute am 2. Advent 2018. Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen, die Steppe soll jubeln und blühen. Die Wüste ist für den Propheten eben nicht nur öde Leere. Sie ist auch Ort des neuen Anfangs, Bruder Franziskus könnte stundenlang über den Wüstenvater und Gründer der ersten christlichen Klöster Pachomius referieren. Einige alte Hasen unter uns werden sich auch an die Bücher von Carlo Caretto erinnern, die wir vor vielen Jahren gelesen haben, wo der Dornbusch brennt. Für viele Menschen wurde eine Wüstenerfahrung zur Stunde Null des Glaubens. Gelegenheit für die Umkehr. Wüstenzeiten sind gut dafür, sich auf den Advent vorzubereiten. In der Wüste kommt Gott Menschen ganz nahe. Nur er. Nicht als Utopie, sondern als erste und letzte Wirklichkeit. Er kommt und macht die wankenden Knie wieder fest und die erschlafften Hände wieder stark. Er kommt und sagt denen, deren Herz bestürzt ist: Seid stark, habt keine Angst. Schaut doch, euer Gott. Hier in unsere Wüste, in unsere Einsamkeiten, in unsere Ratlosigkeit, mitten in der Öde und Leere unseres Alltags kommt Gott zu uns, ohne unser Zutun. Er kommt auch dann, wenn wir es nicht erwarten oder für möglich halten. Gott kommt, aber er ist mehr als die herbeigejubelten politischen Erlösertypen, deren Name plötzlich nicht mehr auf der Titelseite der Zeitung steht und in ein paar Jahren vergessen sein wird. Wo lenkt Gott die Geschichte? Aber wir dürfen seine Heilsgeschichte nicht mit den historischen Prozessen verwechseln, die wir selber zu verantworten haben. Wohl ist die Natur ein Teil der Schöpfung Gottes, aber die Natur ist nicht Gott. Wohl können wir in Katastrophen und Kriegen Gottes Mahnungen erkennen, aber sie sind nicht sein letztes Wort. Er kommt ganz allein, unabhängig von allen Institutionen, sogar unabhängig von der Kirche, ins Dunkel, ins Abseits und die No-Go-Areas unserer Welt. Er kommt als Mensch und setzt mit Jesus Christus einen neuen Anfang, der unbeschädigt und unvergänglich ist. Er kommt und nimmt uns alle Waffen der Rache und Vergeltung aus der Hand. Das ist Advent und unser Glück. Denn nun verliert alles seine Endgültigkeit, sogar der Tod. Davon singt der Prophet, und so hat Jesus von Nazareth Gottes Kommen gelebt. Nicht ohne Grund antwortet Jesus auf die Frage Johannes des Täufers, ob Jesus denn der sei, auf den die Menschen warten, mit einer Strophe aus unserem Prophetenlied. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gesund und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. In diesem Kommen liegt der Trost des Glaubens und seine Hoffnungskraft begründet. Wir sind nicht mehr auf all das festgenagelt, was in dieser Welt so vergänglich, zerstörerisch, krankhaft und tödlich ist. Jetzt gibt es den Schnittpunkt, wo sich Gottes Kommen mit unserer Wirklichkeit, wo sich die Visionen mit den Realitäten, die Träume mit der Wahrheit kreuzen. Damit wird das miteinander verbunden, was so oft bei uns auseinanderfällt: Glaube und Leben, Beten und Tun des Guten und Gerechten, Hören auf Gottes Wort und dem Erkennen in dieser Welt, was der Botschaft Gottes widerspricht. Geduldiges Warten auf Gottes Kommen und die Unduldsamkeit gegenüber Ungerechtigkeit und Krieg. Da, wo beides aufeinander stößt, da entsteht gegen alle Verzweiflung neue Hoffnung. Entstehen gegen allen Realismus neue Visionen. Da kann Advent, da kann Weihnachten fröhlich gefeiert werden. Denn wo Gottes Verheißung in unsere Wirklichkeit eindringt, erfahren wir etwas von seinem Frieden, von seiner Gerechtigkeit. Und so können wir unsere Welt in einem anderen Licht sehen und neu anschauen. In diesem Licht erkenne ich die Not dieser Welt, ohne daran zu zerbrechen. Und keine Traurigkeit kann zu erdrückend werden, als dass ich im Angesicht von Kummer und Seufzen nicht doch getragen bin von der Freude über Gottes Kommen. So spiegelt sich im Text die Freude über die Befreiung auf den Gesichtern und in der blühenden Wüste. Kein Bild kann verrückt genug sein, um diese Freude auszudrücken. Kein Wegtraum zu fantastisch, um den Weg dieser Vision zu gehen. Die vom Herrn Freigekauften kehren zurück. Sie kommen zum Zion unter Jubel, Freude für immer auf ihren Gesichtern. Jauchzen und Freude werden sie einholen und entfliehen werden Kummer und Seufzen. In Zeiten wie diesen, wo uns politische Ereignisse erschrecken und verunsichern, dürfen wir uns daran erinnern, dass die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und deshalb richtet euch auf und erhebt eure Köpfe, denn eure Erlösung ist nah.